Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
Na, ich denke mal längerfristig nach, was eigentlich jetzt im Zusammenhang des Krieges und falls dieser Krieg mal beendet wird, was das eigentlich für alle Fragen von Modernisierung unserer Gesellschaft in Zukunft bedeutet. Also, wir sind ja schwer mit Energiewende zugange seit vielen Jahren, Ernährungswende, Mobilitätswende und so weiter. Und jetzt kommt ja, wenn ich das mal so sagen darf, die Sicherheitswende mit Macht. Also da kommt ja ständig was Neues, ein Raketenschutzschirm und all diese Dinge, Tarnkappenbomber, die angeschafft werden und eine ganz klare Perspektive, dass Rüstung eine wichtige Frage wird, die entsprechende Mittel bindet, aber natürlich auch Möglichkeiten der Veränderung okkupiert. Und da frage ich mich, ob nicht alle die schönen Ideen, die unser einer und viele andere in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben, nicht einfach so den Bach runtergehen. Und wir eigentlich so eine Art Szenenwechsel haben, wie so ein Schnitt beim Film. Wir blenden jetzt mal 2 Jahrzehnte zurück oder besser noch 3 Jahrzehnte. Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg. Und dieser neue Kalte Krieg verläuft nach anderen Paradigmen als die scheinbar friedfertigen 30 Jahre seit dem letzten Kalten Krieg.
Mich erinnern die aktuellen Debatten auch daran, als ob wir von diesen postmateriellen Debatten wieder zurückgerudert sind in die materiellen Debatten. Denn wir haben ja vor einigen Jahren über den alten weißen Mann als kulturell abgestiegene Identitätsgruppe gesprochen, über Abstiegsängste, die nicht materiell gesichert sind, sondern kulturelle Vernachlässigung. Und jetzt haben wir Ernährungskrise, es geht um Benzinpreise, wir haben die Corona-Leidtragenden, es gibt Kriegsopfer. Also wir reden ja wieder sehr stark in handfesten Gütern.
Völlig, völlig richtig. Und es bestärkt meinen Verdacht, dass diese ganze im weitesten Sinne identitätspolitische Debatte und auch Debattenkultur irgendwie so etwas war wie ein luxurierendes Mittelstandsphänomen, was man sehr gut einsetzen kann in den Positionskämpfen zwischen Generationen oder zwischen bestimmten Statusgruppen an Universitäten oder Stelleninhabern in Museen und Theatern und Kulturhäusern und so. Aber einfach eine Luxusgeschichte, so ein bisschen so, mich ärgert in meiner eigenen Szene, der Nachhaltigkeitsszene, immer, dass alle fürs bedingungslose Grundeinkommen sind, aber alle Wirtschaft scheiße finden. Ja? Und wo dann einfach die Frage ist, wo ist denn hier eigentlich das Materielle? Wo ist denn die materielle Basis für unsere Luxusperspektiven?
Aber sind all diese identitätspolitischen Debatten, die ja teilweise wirklich für Inklusion stark benachteiligter Gruppen eintreten, ist es nur eine Art von Wohlstandsverwahrlosung oder merkt man daran, dass eine Gesellschaft, die materiell und gleichberechtigt gesichert ist, eigentlich anspruchsvoller wird und auch skeptischer mit sich selbst wird und dann eben auch kulturelle Debatten aufgreift, die die meisten Menschen erstmal nicht betreffen? Also merkt man daran, dass es, wenn es einer Gesellschaft gut geht, dass eine Gesellschaft dann mehr Ressourcen auch aufbringt, um den wenigen, den Minoritäten, denen es nicht so ganz gut geht, dort noch ehrgeiziger zu werden? Oder ist das nur ein Nebeneffekt gewesen?
Weiß ich nicht. Also man könnte schon sagen, sowas wie jetzt Zivilisierungsprozesse, wenn man das mal so nennen will, also Bewegungen hin zu mehr Gleichheit, zur Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen, lassen sich natürlich installieren, wenn es den Leuten gut geht. Ja, also wenn sozusagen für die unmittelbare Existenz nicht mehr Sorge getragen werden muss. Aber was unser Problem ja jetzt auch ist, ist, das war ja eine Illusion. Also ja, das basiert ja, dieser Luxus, den man sich dort leisten kann, basiert eben nicht nur, wie man klassischerweise gesagt hat, auf der Ausbeutung des globalen Südens und diese Ungleichheitsverhältnisse in globaler Perspektive, sondern es basiert eben auch auf Energieimport im ganz großen Stil. Und das ist ja, sagen wir mal, langfristig dahin, wie es mittelfristig gelöst wird, indem man einen autoritären Lieferanten durch den anderen ersetzt. Das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber sagen wir mal, die ganze Illusion der dematerialisierten Luxusexistenz, die ist vielleicht leider over, was ein sozusagen postideologischer Schock ist, der vielleicht klarer sehen hilft. Aber ob es, sagen wir mal, der Bewältigung der zentralen Fragen des 21. Jahrhunderts helfen wird, das steht für mich sehr stark in Frage.
Es gab einen für mich eindrucksvollen Wortwechsel im Deutschen Bundestag. Und zwar hat er betroffen Annalena Baerbock und Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat sich als Unionschef sehr aufgebaut, als jemand, der gesagt hat, Links und Grün haben Sicherheit und Verteidigung und all diese materiellen Güter derart vernachlässigt und haben immer nur etwas von feministischer Außenpolitik gefaselt. Und jetzt sieht man mal, wo eigentlich die wirklichen Probleme sind. Und Annalena Baerbock hat darauf geantwortet, dass wenn jemand so über feministische Außenpolitik, über Diversitätsbelange, auch über nachhaltige Konfliktstrategien spricht, dass diese Person, also in dem Falle Friedrich Merz, eigentlich das gar nicht verstanden hat. Das heißt, für mich ist schon die Frage, ob all diese identitätspolitischen Debatten, diese dematerialisierten Debatten, ob die nicht im Grunde auch zeigen, dass wenn das System Putin nicht nur diese eine heroische Leitkultur wäre, dass dieses Problem ja vielleicht gar nicht aufgetreten wäre. Dass wir also vielleicht schon friedfertiger und nachhaltiger gemeinschaftlich arbeiten würden, wenn auch diese kulturellen Probleme eigentlich von Anfang an, also diese Kultivierung von Friedfertigkeit, worüber wir ja schon gesprochen haben, was vielleicht die letzten Jahrzehnte in Europa auch erarbeitet worden ist, wenn das von Anfang an schon da gewesen wäre.
Ja, das ist aber ganz schwer zu sagen. Also man könnte jetzt sagen, wenn es hinreicht, dass ein solcher Angriffskrieg geführt wird, damit das erstmal alles hinten runterfällt, dann war es mindestens mal nicht stabil. Ja? Ich glaube schon, dass auf der materiellen Ebene, sagen wir mal, wenn man sich Erziehung anguckt, sich in einem Land wie der Bundesrepublik in den letzten 3 Jahrzehnten unfassbar viel getan hat. Und auch wenn man sich die Geschlechterverhältnisse anguckt, die Rolle von jungen Männern ist eine andere als die Rolle von älteren Männern. Da gibt es, wo es sozusagen echt wird im Alltag, gibt es, glaube ich, ziemlich fundamentale Veränderungen, die sich so schnell auch nicht zurückdrehen lassen. Was die Verteilung von Interessen auf einer höher aggregierten Ebene angeht, da hat sich vermutlich nicht allzu viel geändert. Da hat sich die Wortwahl geändert und sowas. Aber da ist dann, also das ist noch nicht belastbar. Ja? Und dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit von solchen Rollbacks aufgrund äußerer Anlässe recht groß. Und man sieht das ja dann eben auch überhaupt in der puren Existenz dieses Parteivorsitzenden ihrer Partei. Das ist ja an sich ein Anachronismus. Also das war ja schon der Rückfall lange bevor Putin die Ukraine angegriffen hat.
Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, ob das, was der Ukraine-Krieg jetzt noch weiter ausgelöst hat, tatsächlich auch noch mal eine weitere Verschärfung in unserer Debattenkultur gewesen ist. Also wir haben immer schon bei den Flüchtlingsherausforderungen um Syrien, bei den Klimaherausforderungen, bei auch Impfgegnern immer schon einen sehr polarisierten, angestauten Diskurs erlebt, wo man sehr schnell auch in unterschiedliche extreme Ecken hineinprojiziert worden ist, wo die einen sagen, der Korridor hat sich vergrößert und nichts Sagbares ist auf einmal sagbar geworden. Die anderen haben das Gefühl, die Mitte wird ein Stück weit tabuisiert. Also es ist auch aggressiver geworden in der Debattenkultur. Ist das etwas, was der Ukraine-Krieg, wo es ja jetzt gerade auch um gewaltvolle Sprache geht, um bestimmte Bilder und Werte geht, die mit Gewalt zusammenhängen, wo auch das sich noch doller verschärft?
Möglicherweise. Also da kann man halt die Hypothese haben, eben so ähnlich wie eben schon besprochen, es gibt vieles, was in der Unsichtbarkeit vor sich hinschlummert und wieder aktiviert werden kann, wie zum Beispiel Rollenmodelle oder so etwas. Oder eben, kommen wir auf die Frage eigentlich wieder zurück, sozusagen die Auswechslung von gesellschaftlichen Prioritäten. Wenn wir jetzt einen Wechsel sehen von Klimapolitik hin zu Sicherheitspolitik, dann ist sowas erstaunlich leicht möglich. Also es ist ja geradezu debattenfrei möglich. Ich bin jetzt eigentlich mal interessiert zu sehen, wie sich die ganzen NGOs jetzt neu aufstellen in dieser Fragestellung, weil da sind ja Geländeverluste zu verzeichnen, die sind ja gigantisch. Weil das ist ja klar, es ist ja einfach ein Spiel, wo auch Mittel ganz anders verteilt werden und Aufmerksamkeiten anders verteilt werden und Argumente anders gewichtet werden. Und da wird eine Menge sich wirklich verändern. Und meine Befürchtung ist, wir sind ja sowieso in der Klimaschutzpolitik gegenüber den Realitäten, da sind wir wieder beim Materiellen, viel zu weit hinten dran. Also selbst das, was es sozusagen an gutwilligen Absichten gegeben hat, die ja noch nicht umgesetzt worden sind, sondern ja vielfach Absichtscharakter haben, das wird ja jetzt eine totale Veränderung erfahren, indem man einfach sagt, naja, Kohleausstieg, Blödsinn, Atomausstieg, sowieso Blödsinn. Die ganze Energiefrage ist erstmal eine der Energieversorgung und nicht der Energiereduzierung und. Und dann natürlich die ganzen Aufwendungen, die in die Militärtechnologie und die Beschaffung gesteckt werden, wo ja interessanterweise ökologische Fragen überhaupt gar keine Rolle spielen. Also das hört sich immer so absurd an, wenn ich das sage. Aber wir haben jetzt bei diesem Krieg eine Infrastrukturzerstörung gigantischen Ausmaßes. Also man spricht jetzt von 500 Milliarden, die das bislang gekostet hat. Jetzt muss man sich mal reinziehen, was das eigentlich die Wiederherstellung dieser Infrastrukturen ökologisch bedeutet. Mal ganz davon abgesehen, dass all die brennenden Öltanks und die Flieger und die Panzer und all das Material, was da zerstört wird, was das eigentlich für ökologische Dimensionen hat und für klimarelevante Auswirkungen, spricht kein Mensch drüber. Das ist ja was völlig Verrücktes. Und ich habe bisher von Elon Musk auch noch nicht gehört, dass er dabei ist, den Elektropanzer zu entwickeln und so. Ja. Und da sieht man, das sind ja völlig abgekoppelte Diskurse, die dann mit solchen Realitäten überhaupt nichts zu tun haben.
Mich interessiert auch, und darüber haben wir auch schon einige Male gesprochen, ob jetzt dieser Ukraine-Krieg ja mit dafür gesorgt hat, dass wir nicht in unterschiedlichen kulturellen Narrativen und alleinigen gesellschaftlichen Debatten unterwegs sind, sondern dass ja auch durch Globalisierung und Digitalisierung derart vermengt hat, dass wir ein Stück weit das Gefühl haben, wir sind alle in genau der gleichen großen westlichen Debatte dabei. Und ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich auch nochmal Auswirkungen hat für unsere internationalen Beziehungen, weil wir dann ja in viel unmittelbarerem Kontakt stehen und anders bewerten, wie sich europäische oder internationale Nachbarn oder Partner verhalten. Wenn ich das Gefühl habe, wir diskutieren hier über das Pariser Klimaschutzabkommen und in Thailand und in Neuseeland reden die über andere Sachen, dann interessiert es mich nicht so sehr und dann bin ich nicht verführt, das zu bewerten. Wenn wir aber alle jetzt in dieser großen Krise sind und vielleicht die Output-Legitimation auch fehlt, dass das Vertrauen jetzt auch eben nicht mehr da ist, weil wir Dinge fordern und sehen, dass alle sich nicht so verhalten, wie wir es uns wünschen, belastet das unsere Vertrauensbeziehung auch dahingehend, dass zum Beispiel Klimaschutzengagements auf internationaler Ebene auch dadurch einen Rückschlag erleben?
Ich würde das mal für sehr wahrscheinlich halten, dass das so ist. Also wenn wir im Grunde genommen ein höher aggregiertes kaltes Kriegsszenario haben, also nicht zwei Supermächte stehen sich gegenüber, sondern zwei politische Systeme stehen sich auf globaler Ebene gegenüber. Also autoritäre Staaten versus demokratische Staaten, verbunden mit den ganz unterschiedlichen Wertsetzungen. Also was spielt Ökologie für eine Rolle, was spielt Klimaschutz für eine Rolle, was spielt Emanzipation für eine Rolle, was spielt vielleicht auch Sprache für eine Rolle, was spielt Kultur für eine Rolle, dann haben wir ja eine völlig veränderte Situation, wo man dann sagen kann, okay, die 30 Jahre, die nach dem letzten Kalten Krieg vergangen sind, war sowas wie so ein goldenes Zeitalter für westlich privilegierte Menschen. Ja? Aber ich glaube, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind. Und dann ist die heiße Frage, wo gehen denn die Modernisierungsimpulse, wo kann man die denn noch installieren, wo kann man die anhaken, wo kann man die wirkmächtig machen? Das ist ja verrückt, wenn man sich das mal sozusagen in einer schwarzen Zukunftsperspektive ausmalt, was das eigentlich bedeutet.
Ich habe in den letzten Jahren in dieser Einsamkeitsarbeit ja ein Stück weit so eine Vereinzelung und dadurch Entsolidarisierung ausgemacht und diese Trends erlebt. Und habe vor einer Woche einen Theologen in Österreich getroffen und da ein bisschen drüber erzählt. Und er sagte mir sehr klar von seiner Seite, dass für ihn die gottlose Gesellschaft schuld ist. Also eine Welt, die sich immer weiter säkularisiert, die deswegen keinen Stopp nach oben hin empfindet. Dann natürlich auch größenwahnsinnig wird und übergriffig wird. Und da habe ich mich gefragt, ob das alles Punkte sind, weil das ja was miteinander zu tun hat. ob der Kampf eigentlich für den Kompromiss, ob das Aushalten von dem, dass Partner sich anders verhalten, ob das eigentlich die Arbeit ist, die diese Modernisierungsbewegung ins Zentrum stellen muss. Dass wir nicht gnadenloser werden, auch in einer Debattenkultur, sondern dass wir wieder kompromissverliebter werden.
Ja, das wäre die freundliche Perspektive. Also das wäre aber wirklich das Umgekehrte. Also nicht auf eine Energiekrise so zu reagieren, dass man versucht, den Stoff zu bekommen, komme und koste es, was es wolle und wer auch immer ihn anbietet, sondern das wäre dann die Perspektive zu sagen, naja, dann haben wir halt nicht mehr so viel. Müssen wir gucken, dass wir dafür einen sozialen Ausgleich innergesellschaftlich herstellen, aber naja, ja, wer weiß, wofür es gut ist oder so. Also das wäre ja so eine Perspektive einer neuen Gelassenheit und neuen Bescheidenheit, aus der vielleicht was anderes erwachsen kann. Aber nach einer Konditionierung zur Hyperkonsumkultur ist es relativ schwer vorstellbar, dass das passiert.
Sind eigentlich unsere nationalen Populisten jetzt von dieser Krise irgendwie beflügelt? Was man ja vermuten könnte, weil diese ganzen Tapferkeits-Nationalismus-Argumente, eben diese ganze Feminismus-, Diversität-, Klimaschutz-Angelegenheit, die lassen wir erstmal beiseite, weil es geht jetzt um Sicherheit. Das sind ja eigentlich Dinge, die den Populisten in all unseren europäischen Ländern zuspielen müssten.
Ja, eigentlich ja. Aber ich habe ja den Eindruck, und das ist ja unser großes Glück in der Bundesrepublik, dass wir die dümmsten Populisten von allen haben. Weil die sind ja anscheinend und Gott sei Dank nicht in der Lage, das zu instrumentalisieren oder überhaupt zu verstehen. Also bis die verstanden haben, was sich gerade verändert hat und dann ihre Erzählung nachjustieren, ist der Zug schon lange viel weiter gefahren. Also das hat ja ganz fast was Rührendes, wenn sie nicht so schlimm wären, aber sie sind einfach dumm. Und man kann hier dann mal den historischen Erstmaligkeitsfall sehen, dass es auch was Gutes hat, wenn Menschen dumm sind.
Thank you.